Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Also ich kann euch nicht sehen. Schade. Ja, wenn Gott dich scheinbar vergessen hat, das muss sich so anfühlen wie jetzt, wenn man niemanden sieht. Das fängt ja gut an. Mein erster Punkt, Josef, der Gewinner. Wir wollen uns ja heute Abend ein bisschen in die Josef-Geschichte einfühlen. Dazu muss ich ein bisschen was auch aus der Bibel erzählen, damit wir schon mal die Grundlage haben. Wie hat es überhaupt mit Josef angefangen? Weil wir in den nächsten Wochen eine spannende Reise durch das Leben von Josef machen werden. Zugegeben, ich musste auch erstmal wieder im Alten Testament nachlesen, weil so die Vätergeschichten, die geraten dann doch so nach und nach in Vergessenheit. Und ich habe mir vorgenommen, wieder mal die Genesis und überhaupt das Alte Testament, bis zu viel vielleicht, aber erstmal mit der Genesis anzufangen und das wieder ordentlich zu lesen. Das fängt ja gut an. Josef, ein Gewinner. Wer war er eigentlich? Als erstes ist mir aufgefallen, dass Josef, der junge Josef, der Teenager Josef, um den es heute geht, eigentlich sogar ein Migrant war, wie man heute so schön sagt. Er ist nämlich von Padan Aram, kennt jeder, Nordsyrien, mit seiner Familie nach Kanaan gekommen, und zwar nach Sichem, also heute heißt es Shechem oder Nablus, und auch nach Hebron, das war so die Gegend, wo er sich aufgehalten hat. Sichem, Nablus und Hebron. Josef, ein Migrant, in einem fremden Land muss er sich erstmal einleben. Josef war auch Teil einer Patchwork-Familie. Er hatte drei Stiefmütter, das ist echt enorm. Ich habe nur eine Stiefmutter und eine Mutter. Er hatte drei Stiefmütter und eine richtige Mutter. Und dann hat er noch einen Vater und 11 Brüder. Wow. Die Söhne Leas, so heißt es im ersten Buch Mose Kapitel 15, waren diese. Ruben, der erstgeborene Sohn Jakobs. Simeon, Levi, Judah, Issachar und Sebulon. Die Söhne Rahels waren Josef und Benjamin. Die Söhne Bilhas, Rahels Magd, Dan und Naphtali. Die Söhne Silpas, Leas Magd, Gad und Assa. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm geboren sind in Padan Aram. Josef, ein Migrant. Josef, Teil einer Patchwork-Familie. Und Josef, der Pascha, der kleine Prinz. Im ersten Buch Mose wiederum heißt es in Kapitel 30, Gott gedachte an Rahel und erhörte sie und machte sie fruchtbar. Da war sie schwanger, endlich muss man sagen, weil sie hat nämlich lange keine Kinder bekommen können, und gebar einen Sohn und sagte, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Und sie nannte ihn Josef. Und von seinem Vater, der hieß ja Jakob, aber auch Israel, weil er mit Gott gekämpft hatte, Israel heißt eigentlich Gott kämpft oder Gott kämpft für uns. Israel, also Jakob, der hatte Josef lieber als alle seine Söhne, berichtet uns die Bibel, weil er der Sohn seines Alters war. Also hatte er so einen Softspot für seinen kleinen Nachkömmling. Und er machte ihm einen bunten Rock, also ein buntes Gewand. So, Josef der Pascha. Aber Josef war auch eine Petze. Ich habe kein anderes Wort dafür gefunden. Vielleicht gibt es da ein modernes Wort. Ich habe meine Nichten gefragt, die sind 18 und 22, die sagten, wir kennen kein anderes Wort als Petze. Naja, ihr könnt mir es nachher sagen. Josef war 17 Jahre alt, erzählt uns die Bibel, und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, also das sind seine Stiefbrüder, den Frauen seines Vaters, und er hinterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. Also Josef, der Lieblingssohn, hat immer so seine Brüder bespitzelt, seine Stiefbrüder, und hat dann seinem Vater überbracht, was sie alles Schlechtes über ihn geredet haben. Josef war auch ein Träumer, und das macht ihn uns vielleicht wieder sympathischer. Ich lese euch den Traum mal vor, denn darum geht es auch heute Abend und was aus diesem Traum dann für Konsequenzen erwachsen. Ihr könnt das nachlesen im 37. Kapitel aus der Genesis, dem ersten Buch Mose. Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen, hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, also so Stroh, Heu oder was auch immer. Und meine Garbe richtete sich auf und blieb stehen. Aber eure Garben stellen sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind. Um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sagte, ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und und seine Brüder eiferten sich über ihn. Aber sein Vater behielt diese Worte. Also ihr bekommt so das Bild, irgendwie ist er lästig, dieser Teenie Josef, 17 Jahre alt, verwöhnt scheinbar, noch ein bisschen nervig, blauäugig, neunmal klug. Keine Ahnung vom wahren Leben, fast ein wenig arrogant, ein kleiner Besserwisser, ein Pascha. So scheint es mir. Und ich glaube, ich hätte ihn nicht gemocht, wenn ich ihn damals getroffen hätte. Dennoch bleibt ihm die Liebe seines Vaters gewiss, auch wenn er den Mund zu voll nimmt und Fehler macht. Mein zweiter Punkt, um Himmels Willen, Josef, der Verlierer. Mir fällt auf, wenn ich in der Bibel weiterlese, in unserem Kapitel, dass ich Josef vielleicht Unrecht getan habe. Er scheint doch gar nicht so verkehrt zu sein und das Herz auf dem rechten Fleck zu tragen. Wir lesen da, als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem, also bei Nablus heute, zu weiden, sprach Israel zu Josef, also Jakob zu Josef: Hüten nicht deine Brüder das Vieh in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Josef aber sprach: Hier bin ich. Und Jakob sprach: Geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder und um das Vieh, und sag mir dann, wie sich's verhält. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron, und er, also Josef, kam nach Sichem. Josef ist eigentlich also ganz willig, der sagt nicht: Du spinnst wohl, kannst ja selber hingehen, ich habe da keine Lust, zu meinen Brüdern zu gehen. Er ehrt seinen Vater, das war damals in der Kultur auch eigentlich gang und gäbe, ist es heute noch in vielen, vor allen Dingen asiatischen, orientalischen Kulturen, dass man das Alter ehrt, anders als bei uns, und er ehrt seinen Vater, achtet seine Wünsche. Auch wenn die Wünsche vielleicht ein bisschen seltsam sind, er soll die Brüder kontrollieren, möglicherweise, oder soll er ihnen nur Grüße vom Vater überbringen, das bleibt unserer Fantasie überlassen. Josef jedenfalls ist sich nicht so schade, eine weite Reise auf sich zu nehmen. Er nimmt die Herausforderung an, das finde ich ganz klasse. Ich glaube, ich hätte das nicht gemacht als 17-Jährige, so weit zu reisen. Es ist wirklich eine weite Reise. Und dann noch zu Fuß in einem Land, das er ja noch gar nicht so gut kennt, weil er ja aus dem Ausland kam. Er muss nun erstmal aus Hebron, wo sie ja gewohnt haben, das ist 20 Kilometer südlich von Jerusalem, sehr schön gelegen im jüdischen Bergland, da muss er an Jerusalem vorbei nach Sichem. Sichem liegt 70 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und wer jetzt mitgerechnet hat, 20 plus 70 sind 90, also er musste ungefähr 90 Kilometer laufen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sowas dauert, keine Ahnung, 2 Tage vielleicht. Hier war aber die Reise von Josef noch nicht zu Ende. Die Schwierigkeiten beginnen erst. Wir lesen da im Vers 15, also Josef denkt, er ist jetzt endlich angekommen in Sichem, Nablus. Da fand ihn ein Mann, wie Josef umherirrte auf dem Feld. Der fragte ihn und sagte: Was suchst du? Er antwortete: Ich suche meine Brüder. Sag mir doch, wo sie hüten. Der Mann sprach: Sie sind von dannen gezogen. Denn ich hörte, dass sie sagten: Lass uns nach Dothan gehen. Da zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Ja, da sieht man das mal so ungefähr, also diese lange Linie, wie er da von Hebron über Jerusalem nach Sichem geht. Und dann muss er eben nochmal von Sichem 20 Kilometer nach Dothan laufen, in nordwestliche Richtung. Das macht insgesamt 110 Kilometer, also das ist schon ganz schön heftig. 2 bis 3 Tage wird er so gebraucht haben. Und was machen seine Brüder, als er endlich antrifft? Sagen die: Mensch, du bist total mutig, schön, dass du kommst. Wie hast du das alleine geschafft? 3 Tage, wovon hast du dich ernährt? Haben dich die wilden Tiere nicht gefressen? Waren die Leute nett zu dir? Nein, das sagen sie alles nicht. Wir lesen Vers 18 bis 20. Als die Brüder ihn nun sahen von ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten. Also quasi sie fassten den Entschluss, ihn zu töten, Lutherdeutsch, und sprachen untereinander: Seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sage, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Offenbar hassen die Brüder Josef, den Lieblingssohn, den erstgeborenen Sohn der Lieblingsfrau ihres Vaters, also ihrer Stiefmutter, abgrundtief. Und sie neiden ihm die Zuneigung ihres Vaters. Vielleicht haben sie auch Angst vor seinen Träumen, weil sie instinktiv spüren, dass in den Träumen oder in Josefs Träumen ein prophetisches, ein wahres Element anhaftet oder innewohnt und dass Josef wirklich zu größeren Berufen ist. Der deutsche Schriftsteller Peter Sirius hat einmal gesagt, ich kann den vorher auch nicht, ich habe nur den Spruch gefunden und den fand ich toll. Groß ist nur, wer einen größeren neben sich duldet. Groß ist nur, wer einen größeren neben sich duldet. Aber diese Größe haben Josefs Brüder nicht besessen. Sie fühlten sich von dem kleinen Teenager bedroht, warum auch immer. Ruben, der Älteste und Erstgeborene von Jakobs Frau Lea, der Erstgeborene überhaupt von Jakob, der versucht noch zu retten, was zu retten ist. Ich habe mir gedacht, das ist so typisch der Familienheld. Ne? Der Älteste, der will doch irgendwie verantwortungsbewusst sein. Und er schlägt den Brüdern vor, Josef nicht zu töten, sondern ihn nur lebendig zu begraben. Das ist ja schon mal was in der Grube. Er will Josef dann heimlich retten. Also da wird es dann wieder etwas besser. Er will Josef heimlich retten und zu seinem Vater zurückbringen. Gesagt, getan, der nichtsahnende Josef, der nähert sich, seine Brüder stürzen sich auf ihn, zerren ihm das bunte Gewand vom Leib und werfen ihn in die Grube. Und dann setzen sie sich gemütlich hin und essen erstmal was. Da habe ich gedacht, das ist doch eine unglaubliche Kaltblütigkeit und Unverschämtheit. Josef sitzt da ängstlich, ein junger Mann, 17 Jahre, zitternd, vielleicht durstig und hungrig in einem Loch und seine Peiniger lassen es sich erstmal gut gehen. Das sind auch noch seine Brüder. Unterdessen sichten die Brüder eine Karawane von medianitischen Kaufleuten, die in Richtung Gaza auf dem Weg nach Ägypten sind, um dort ihre Waren hinzubringen. Ruben, der scheint irgendwie für kurze Zeit, also ihr erinnert euch, das war quasi der Fürsprecher noch in dieser Gruppe von Josef, der scheint für kurze Zeit die Gruppe der Brüder verlassen zu haben, denn nun schwingt sich Judah, der viertgeborene Sohn Leas, zum Wortführer auf. Und er schlägt seinen Brüdern vor, Josef als Sklaven an die Kaufleute zu verkaufen. Dann haben sie noch was von, dann kriegen sie noch Geld. Gesagt, getan. Und als Ruben dann wiederkommt und Josef nicht mehr vorfindet, ich weiß nicht, der war wahrscheinlich nicht mal nur kurz austreten, da ist er ganz schön erschrocken, denn er wollte doch Josef seinen Vater wiederbringen und er weiß nicht, wie er seinen Vater jetzt unter die Augen treten soll. Aber eine Lösung ist schnell gefunden und Ruben gibt sich anscheinend auch schnell damit zufrieden. Das bunte Gewand Josefs wird mit Tierblut präpariert und dem alten Vater in Hebron geschickt. Mit der scheinheiligen Frage, diesen Rock hier haben wir gefunden. Sieh, ob es deines Sohnes Rock sei oder nicht. Da habe ich mich gefragt, das muss doch so ein Unikat gewesen sein, das musste doch klar gewesen sein, dass sie diesen Rock erkannt haben. Naja, eine scheinheilige Frage. Und selbst als die Brüder mitbekommen, später, als sie wieder bei ihrem Vater sind in Hebron, wie sehr der alte Vater leidet, da schweigen sie immer noch. Anscheinend haben sie so einen Pakt geschlossen. Und er leidet wirklich, Vater Jakob. Wir lesen das ab Vers 33. Es ist meines Sohnes Rock. Ein böses Tier hat ihn gefressen. Zerrissen, zerrissen ist Josef. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein hehrendes Tuch um seine Lenden, also ein kratziges Tuch, und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit. Und alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, die Heuchler, ihn zu trösten. Aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid zu meinem Sohn in die Grube fahren. Und sein Vater beweinte ihn. Ich finde, da bricht einem ja schon das Herz, wenn man das nur liest. Also wie die das aushalten konnten, ihrem Vater nicht die Wahrheit zu sagen, der Hass muss echt groß gewesen sein. Der Hass auf Josef. Ja, wie ist es wohl Josef unterdessen ergangen? Dazu schweigt die Bibel. Welche Ängste hat er ausgestanden? Was würden die medianitischen Kaufleute mit ihm machen? Haben sie ihn denn gut behandelt? Keine Ahnung, gut, sie wollten ihn ja verkaufen, also sie konnten gar nicht so grob zu ihm sein. Aber wie groß muss die Enttäuschung und der Schock, der Unglaube darüber bei Josef gewesen sein, wie seine Brüder ihn behandelt haben? Und er hatte ja Zeit, lange nachzudenken auf dem Weg nach Ägypten. Und wie sehr mag er sich wohl nach seinem Vater gesehnt haben? Der war der Einzige, der ihm noch geblieben war, nachdem seine Mutter ja bei der Geburt seines kleinen Bruders Benjamin gestorben war. Würde er seinen alten Vater je wiedersehen? Und welches Schicksal würde ihn Josef erwarten? Verraten und verkauft, im Stich gelassen, in die Wüste geschickt, missachtet, misshandelt von der eigenen Familie. Das ist schon ein ordentliches Trauma, mit dem Josef, der Teenager, umgehen lernen muss. Aber die Midianiter, heißt es in Vers 36, verkauften ihn in Ägypten an Potiphar, des Pharao Kämmerer, also ich glaube Schatzmeister ist das, und Obersten der Leibwache. Hier endet unsere Geschichte, also die biblische Geschichte erstmal für heute. In Ägypten erwartet den armen Josef ein anderes Gefängnis, ein Gefängnis der anderen Art. Viele Abenteuer, auch ein Gefängnis und vieles mehr. Und das erfahren wir nächsten Donnerstag und an den darauffolgenden Donnerstagen. Mein dritter Punkt, um das jetzt auch so ein bisschen in unser heutiges Leben zu bringen: Was soll das? Hat Gott mich vergessen? Ich muss immer mal gucken. Boah, Wunder der Technik, hat funktioniert. Genau. Vielleicht haben wir uns, du, dich, ich, mich, an der einen oder anderen Stelle ein wenig in Josef wiedergefunden. Im Grunde genommen glaube ich, dass der Josef das Herz auf dem rechten Fleck hatte. Aber er hat halt Mist gebaut. Das ist ja bei uns auch oft so. Wir nehmen vielleicht den Mund zu voll, wir reden, bevor wir nachgedacht haben. Wir posaunen ungefiltert unsere Meinung in die Welt und denken nicht nach, ob wir andere dabei vielleicht auch verletzen. Wir drehen uns zu oft um uns selbst und unsere Träume von Glück, so wie Josef, ohne zu berücksichtigen, dass andere Menschen anderswo, vielleicht in unserer nächsten Umgebung, nie in ihrem Leben die Chance haben werden, ihre Träume in die Realität umzusetzen. So wie Josefs Brüder vielleicht auch. Die waren halt immer Bauern, ja, was nicht schlecht ist. Ich komme selber aus einer Bauernfamilie, aber sie erwartete nicht das hehre Schicksal als Josefs, von dem wir noch in den kommenden Donnerstagen hören werden. Also ich denke, dem Josef hätte ein wenig mehr Demut gut angestanden, wie uns vielleicht auch manchmal, auf andere hören, auf andere Rücksicht nehmen. Aber, und da geht es mir so, wie vielleicht auch euch manchmal, wir denken, naja, schwamm drüber, Gott meint es gut mit uns, er liebt uns, das Leben ist schön, uns gehört die Welt, wir sind Königskinder, so wie Josef mit seinem bunten Rock. Aber was ist, und da kann der eine oder die andere von euch sicherlich auch ein Lied von singen, was ist, wenn das Leben plötzlich eine traumatische Wendung nimmt, die wir so nicht eingeplant hatten? Bei mir war das so, als ich ungefähr in Josefs Alter war, etwas jünger, 16 Jahre. Da hatte ich, der eine oder andere hat es auch schon mal gehört, dann macht einfach die Ohren zu, einen Verkehrsunfall, der mich ziemlich lange lahmgelegt hat. Erstmal lag ich 2 Monate im Krankenhaus mit vielen Knochenbrüchen und danach nochmal 2 Monate Reha, wieder laufen lernen und das Ganze klimbim. Und gerade in der ersten Zeit habe ich mich auch wirklich verlassen gefühlt von Gott. Ich lag da im Krankenhaus und ich dachte, das ist jetzt doch nicht wahr, oder? Das kannst du doch nicht ernst meinen. Und als ich so das geschrieben habe, habe ich mich daran erinnert an eine witzige Begebenheit mit meiner Nichte, meiner 21-Jährigen. Wir waren neulich bei ihr und sie wollte was ins Auto laden. Wir wollten ihr helfen und dann reißt sie hin die Tür auf und hat plötzlich den Autogriff in der Hand. Und dann sagt sie zum Auto gewandt: Wollt ihr mich verarschen? Ich weiß jetzt nicht, wen sie mit ihr gemeint hat, vielleicht die 10.000 Einzelteile ihres alten Autos. Aber ich meinte mit: Wollt ihr mich verarschen? Gott, das habe ich damals auch gesagt, so ungefähr. Ist das ein kranker Witz oder was? Ich habe doch immer versucht, eine gute Christin zu sein. Und jetzt tust du mir sowas an. Warum hilfst du mir nicht? Warum hast du mich im Stich gelassen? Hast du mich vergessen? Bist du überhaupt da? Nach dieser Phase der wütenden Anklage kam erstmal ein langes Schweigen. Vielleicht kennt ihr sowas auch. Ich war so wütend. Wie konnte Gott nur mich nicht bewahren, mich nicht verschonen? Mit so einem Gott wollte ich eigentlich nichts zu tun haben. Schweigen, lange Zeit. Aber interessanterweise hat Gott mich nicht losgelassen, auch wenn ich gerne losgelassen hätte. Er gab mir keine Antwort auf meine Warum-Frage. Aber immerhin, er stellte mir Engel zur Seite. Da war zum Beispiel eine Krankenschwester auf meiner Station, die sich liebevoll um mich gekümmert hat. Und wie sich herausstellte, war sie eine Christin, denn eines Tages gab sie mir einen Bibelvers, der mich seitdem mein ganzes Leben begleitet. Ein sehr bekannter Vers. Von daher ist es vielleicht auch der Lieblingsvers von einigen von euch hier. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme gehst, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen. Und die Flamme wird dich nicht versengen. Aber dachte ich, waren die Wellen nicht über mir zusammengeschlagen und hätten mich beinahe ersäuft? Und hatte mich die Flamme nicht versenkt? Ich konnte es trotzdem nicht verstehen. Aber da waren sie eben, diese Engel. Zum Beispiel auch Freunde aus meinem Jugendkreis, die mich ganz treu besuchten und ganz sicher auch viel für mich gebetet haben. Eines Tages gab mir einer von ihnen wieder einen Bibelvers. Auch einer, der mich bis heute begleitet. Aber damals habe ich den Vers verabscheut. Aus dem Römerbrief. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und ich dachte mir damals, was soll das schon wieder bedeuten? Wie kann man dieser schlimme Unfall, der mein ganzes Leben beeinträchtigen wird, zum Besten dienen? Und ich habe mich so ein bisschen verhöhnt gefühlt. Vielleicht war es nicht weise von meinen Freunden, mir diesen Vers so früh in dieser Situation zu sagen, in den ersten Wochen nach dem Unfall, denn ich konnte es damals nicht hören. Heute weiß ich, dass der Vers wahr ist. Ja, wie ging es weiter? To cut a long story short, irgendwann habe ich die Waffen gestreckt und Gott wieder an mich herangelassen, mich ihm wieder zugewendet, denn ohne ihn wäre alles nur noch schlimmer gewesen. Und mir war klar, dass ich ihn brauchte und dass ich eigentlich ja gar nicht ohne ihn leben wollte. Ich fand mich so ein bisschen in dem Vers wieder, in dem Satz, den Petrus antwortet auf die Frage von Jesus, wollt ihr auch weggehen? Da antwortet Simon, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast doch Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wohin sollte ich gehen? Ohne Jesus wäre alles nur noch viel schlimmer gewesen. Zugegeben allerdings, und das kennt ihr vielleicht auch, mein Gottesbild hatte durch diese für mich traumatische Erfahrung einen schweren Schlag erlitten. Ich war enttäuscht von Gott, im wahrsten Sinne des Wortes. Enttäuscht. Kurz zuvor hatten sich meine Eltern scheiden lassen und dann noch dieser ätzende Unfall. Dass Gott einem Teenager solche Katastrophen nicht erspart, das war in meinem Gottesbild eigentlich nicht vorgesehen gewesen. Und so musste ich eben neu darum ringen, wer Gott ist und wie Gott ist, wie meine Beziehung zu ihm aussieht und auf welcher Grundlage sie steht. Und ich musste mich fragen, liebe ich Gott auch dann noch und folge ich ihm auch dann noch, diene ich ihm auch dann noch, wenn Dinge passieren, die ich nicht verstehe, wenn ich mich von ihm verlassen fühle, wenn Gott nicht das tut, was ich von ihm erwarte, wenn mein Leben anders läuft, als ich es mir erträumt habe. Und ich fühlte mich manchmal wie Jakob, ihr erinnert euch, der Vater von Josef, ein Kämpfer, der am Fluss Jabbok mit Gott gekämpft hat, in der Nacht, in der Dunkelheit und dabei verletzt wurde. Aber er hielt an Gott fest. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, sagte er. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Auch ein Vers, der mich seitdem begleitet. Und Gott hat Jakob gesegnet, sehr reich. Seit meinen Teenager-Tagen damals ist nur ein bisschen Wasser den Fluss hinuntergeflossen und ich habe einiges an traurigem, schwierigem, natürlich auch vieles an schönem, aber heute Abend geht es ja eher um die etwas nicht so schönen Dinge, einiges an traurigem und schwierigem zusammen mit Gott durchgekämpft. Und meist habe ich nicht verstanden, warum etwas, was ich als schlecht empfinde, passiert, warum Gott es nicht verhindert. Und selten habe ich eigentlich diesbezüglich eine detaillierte Antwort von Gott erhalten. Aber jedes Mal, wenn wieder sowas ist, wo ich denke, das kann doch jetzt nicht sein, was sagst du dazu, Gott? Nehme ich mir vor, ihn eines Tages danach zu fragen, wenn ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehe. Darauf hoffe ich ja und das glauben wir als Christen. Aber vermutlich haben sich dann vielleicht auch manche Fragen erübrigt. Im Nachhinein hat sich jedenfalls der mir so verhasste Vers damals als Teenager, denen, die Gott lieben werden, alle Dinge zum Besten dienen, als glaubwürdig erwiesen. Denn ich habe es selbst erlebt. Wenn ich Gott in mein Leid hineinlasse, ihm mein Schmerz, meine Angst, meine Trauer, meine Wut hinhalte, dann verändert er etwas, nach und nach. Das ist nicht schön, aber es ist immerhin noch die beste Möglichkeit, besser als im Leid und in der Bitterkeit zu versinken. Und weil ich nicht bitter geblieben bin, eine Zeit lang war ich das, aber weil ich nicht geblieben bin, weil ich sozusagen die Waffen gestreckt und mich Gott ergeben habe, weil ich ihm erlaubt habe, in meine Einsamkeit oder meine Verlassenheit, meine ausweglos scheinende Situation hineinzukommen, deswegen hat sich etwas verändert, nach und nach, zum Positiven. Gott kann das, sein Geist kann das. Er kann aus etwas, was schlecht ist, etwas Gutes entstehen lassen. Da, wo wir schwach sind und ihm das hinhalten, kann er stark sein und stark in uns wirken. Zum Guten für uns und auch für andere. Das sehen wir letztlich auch an Josef, der viel leidet. Das gibt unsere Geschichte heute noch nicht her, aber ich werfe einen ganz kleinen Blick auf die ferne Zukunft unserer Donnerstagsreihe. Josef leidet viel, aber er wird überaus viel mehr gesegnet. Und er darf segnen, ganz reich. Gott macht schließlich aus Josefs Leidensweg einen Segensweg, der ein ganzes Volk rettet und die Geschichte der Welt für immer verändert. Und er sagt am Ende seines Lebens, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedacht es gut zu machen, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. Ich weiß nicht, was deine Leiden, deine Schwachheit, deine Herausforderung oder deine Verlassenheit, deine Einsamkeit ist, wo du dich nicht von Gott gesehen oder verlassen fühlst. Vielleicht bist du gerade nach Marburg gezogen zum Studium, fern von deiner Familie, deiner Gemeinde, deinen Freunden. Und alles ist anders, so ging es mir auch. Und du fragst dich, glaube ich jetzt zum Beispiel auch an Gott nur, weil meine Familie, meine Gemeinde zu Hause, meine Freunde an Gott geglaubt haben? Und wie kann ich meine Gottesbeziehung hier an diesem neuen Ort gestalten? Wie finde ich da einen Rhythmus oder Menschen, mit denen ich meinen Glauben zusammen leben kann? Wer bin ich hier überhaupt an diesem neuen Ort? Und wo ist Gott hier? Finde es heraus. Suche Gott. Lass ihn nicht los. Er wird sich von dir finden lassen. Vielleicht haben sich deine Eltern auch getrennt oder du hast eine andere bedeutsame Beziehung, die in deinem Leben, die zerbrochen ist. Dann klage Gott dein Leid. Sei wütend auf ihn. Aber lass ihn nicht los. Er wird dich trösten. Vielleicht bist du auch ratlos und weißt nicht, wie es in deinem Leben gerade weitergehen soll. Du stehst an einem Scheideweg oder an dem, am Ufer zu etwas ganz Neuem. Und du vermisst Gottes Wegweisung. Es scheint so, als ob er schweigen würde. Aber lass Gott nicht los. Du wirst seine Stimme wieder hören, ganz sicher. Und vielleicht fühlst du dich auch wie Josef, verraten, verkauft, abgeschoben. Aber gib das, was du nicht verstehen kannst, auch deine Wut auf andere zum Beispiel, Gott ab. Er ist der Richter, auch über die anderen. Er sieht dich. Er vergisst dich nicht. Er lässt dich nicht allein. Denn er hat noch viel vor mit dir. Er in dir und du in ihm. Mit ihm zusammen kannst du die Welt zu einem besseren Ort machen. Amen.